spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.
Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist der zweite Teil unserer Yoko Ono-Folge. Im ersten Teil haben wir euch von ihren frühen Jahren und der Zeit bis zur Heirat mit John erzählt. Jetzt geht es um ihre gemeinsamen Jahre, um den großen Bruch durch die Ermordung Johns und um Yoko Onos beeindruckendes Wirken bis heute. Viel Spaß dabei! John und Yoko treffen sich jetzt in der Indigo-Galerie. Wichtig zu wissen ist, dass ja beide verheiratet sind und beide auch ein Kind haben. John mit der Cynthia und Yoko mit dem Anthony Cox, die Kyoko. Trotzdem verlieben sie sich nach und nach sehr ineinander. Und Yoko ist erstmal gar nicht so bewusst, wie berühmt John eigentlich als ein Teil der Beatles ist. Ich weiß, du bist ja genau wie ich auch Beatle-Fan, Laura.
Ja, absolut.
Genau, was weißt du denn so über die Beatles?
Oh nein, da kommt die Lehrerin raus und fragt mich ab. Also die Beatles haben sich hier in der UK gegründet, nicht in London, sondern in Liverpool. Und sind, ich glaube, die haben sich auch in so einer Garage gegründet, oder? Also diese typische aus der Garage heraus Geschichte. Und haben es zu internationalem Erfolg geschafft, weil die Musik, die die geschrieben haben, also der John Lennon und der Paul McCartney vor allen Dingen, absolut revolutionär war, ganz viele Einflüsse von überall auf der Welt zusammengebunden hat. Ich glaube, ein ganz, ganz starker Einfluss war zum Beispiel indische Musik für die. Und dadurch nicht nur einfach Popmusik kreiert haben, sondern einfach Musik, die die Welt verändert hat und die wir auch heute noch so gerne hören.
Mhm. Ja, tatsächlich war die Schaffensperiode auch gar nicht so lang. Die war nämlich nur ungefähr 10 Jahre alt.
Ach wirklich?
10 Jahre lang die Schaffensperiode.
Das hätte ich nicht gedacht. Hast du den Linksong für die Beatles?
Also ich finde tatsächlich die Songs, die er mit Yoko gemacht hat, wie Imagine, finde ich total toll auch, ne? So, weil die so zeitgemäß sind, auch immer noch, ne? Die Peace und so weiter, ne? Aber ich finde auch die frühen Songs von denen ganz gut. Oder aber dann auch dieses Sgt. Pepper Album finde ich auch gut. Muss ich immer, wenn ich bei dir in London
also
bin, dran denken.
Also du kannst dich nicht entscheiden.
Nee, sind ja wirklich viele tolle Lieder. Ne? Ja, und die waren ja damals, 1966, bei der Begegnung auch wirklich auf dem Höhepunkt. Aber ich glaube, Yoko hat dann, als sie die Beziehung dann wirklich dann auch ernst wurde, und bei ihr war das ja schon ein bisschen vorher klar, dass sie mit dem Anthony Cox nicht mehr so eng war. Der hat zwar sie noch gemanagt und so, aber die waren sich schon klar, die Liebe war nicht mehr so, wie es vielleicht sein sollte in der Ehe. Aber ich glaube, für die Cynthia Lennon, also für Johns Frau, das war schon ziemlich hart für sie. Und auch wahrscheinlich, denke ich mal, für die beiden kleinen Kinder, ne? Und das hatte einmal bei den Fans dann einen riesigen Aufschrei gegeben. Und dann hat das ja auch nicht mehr so lange gedauert, 1970, dass sich die Beatles getrennt haben. Und Yoko hatte ganz lange, war sie wirklich nur als Spalterin der Beatles bekannt.
Immer noch eigentlich.
Ja, hast du auch schon gehört so?
Ja, ja, absolut. Haben wir ja auch schon kurz angeschnitten. Aber natürlich so eine Trennung und irgendwie so in eine Beziehung mit Kind reinzugrätschen in den 60ern oder Ende der 60er, das haben die Leute gar nicht gerne gesehen. Ne? Das ist ja nicht so wie heute, dass man da irgendwie mehr Verständnis für hat.
Ja, ja. Und die Cynthia war ja auch seine Jugendliebe. Da haben diese Leute sich wahrscheinlich dran gewöhnt und dann hatten sie den kleinen Sohn. Ne? Und das fanden die ganz doof. Und die Patti Boyd, das ist die Ehefrau von George Harrison und Muse tatsächlich von Eric Clapton später, die beschrieb Yoko so, sie war alles, was Cynthia, also Johns erste Ehefrau, und vermutlich jede andere Frau, die John jemals getroffen hatte, nicht war. Sie war anarchisch, originell und hatte vor nichts Angst. Und sie verfiel nicht in die stereotype Rolle der unterwürfigen Frau, an die John gewöhnt war. Denn das beschreibt sie auch ganz gut, die Yoko Ono, ne? Weil die ja wirklich so Künstlerin durch und durch ist. Ne? Ja, und in diese Zeit rein fällt das halt, dass sich auch Paul und John immer mehr streiten. Und das liegt auch daran, dass Brian Epstein, der Manager der Beatles, man wird auch oft fünfter Beatle genannt, starb angeblich an einer Überdosis Schlaftabletten. Aber heute sagt man auch, dass er sehr schlecht mit seiner Homosexualität und seinem Nicht-Outing zurechtkam. Und Paul McCartney versucht jetzt praktisch, die Führung bei den Beatles zu übernehmen. Und John hatte aber keine Lust drauf. Und mit George Harrison und auch mit John Lennon gerät Paul McCartney dann auch relativ häufig aneinander, als er diese Führung da so ein bisschen übernehmen will. Und John kommt jetzt ja eher auf diese Künstlerszene, Kreise, in die Yoko ihn auch mit hineinnimmt. Also diese Avantgarde in New York und ganz moderne Musik. Und wenn sie Musik macht, da ist zum Beispiel, ist sie ja bekannt für ihre schrillen Schreie. Die stöhnt und schreit ja immer praktisch bei dieser Yoko Ono Band. Ne? Ist natürlich nicht gerade Beatles-Teil, sage ich mal. Und Yoko bittet jetzt John, ihr Buch Grapefruit zu zerreißen. Und John sagt dann später, dass das beste Buch, das er je zerrissen hat.
Das ist ja niedlich.
Genau, und das ist, die machen halt so ganz viel so metaphorisch. Ne? Also sie zerreißen das, sie lassen los, sie trennen sich von traditionellen Kunstauffassungen. Und das ist so typisch für Yokos und auch dann Johns Kunst, Gesamtkunstverständnis, dieses Zerreißen, dieses Loslassen.
Ja, und aber so der John wird doch, entschuldige, falls ich jetzt spoiler, aber der wird doch erschossen, oder?
Ja, aber erst später.
Wann ist das? Wann ist
1980.
Das? Oh, da haben die ja schon auch schön eine schöne Zeit miteinander gehabt, über 10 Jahre. Ne?
Ja, genau. Ja, die beiden versuchen auch immer wieder clean zu werden und auch 1969 versuchen sie es nochmal und scheitern aber jahrelang damit. Und John sagt auch einmal in einem Interview, wir brauchen das Zeug, um überhaupt zu funktionieren. Auch mit Methadon versuchen sie es, das hat auch nicht so einen Erfolg. Und das führt dann halt zu der Trennung der Beatles und zu diesen Konflikten unter anderem. Und irgendwann im April 1970 kündigt Paul McCartney dann sein Soloalbum an und erklärt die Ära Beatles für beendet. Das ist halt ein totaler Schock für die Fans. Alle Beatles versuchen jetzt eigene Solokarrieren und der John und die Yoko, die machen halt ganz viel zusammen. Am Anfang war das auch ganz schlimm zwischen Paul und John, das waren ja eigentlich ganz lange die besten Freunde, die waren ja fast wie Zwillinge, haben total viel kreativ geschaffen, diese ganzen Songs geschrieben und dann war auf einmal plötzlich Ende. Was ich auch tragisch finde, du hast ja schon auf die Ermordung angesprochen, dass sie sich also in den späten 1970er wieder annähern, miteinander telefonieren und dann wird er ja ermordet und damit auch jede Hoffnung auf ein Comeback der Beatles natürlich beendet. Ich würde hier gerne mal ganz kurz auf anti-asiatischen Rassismus eingehen, Laura, weil das ist ja auch was, womit Yoko sehr zu kämpfen hatten. Als Asiatin in der Kunstszene und dann auch als Asiatin, die den berühmten John Lennon geheiratet hat. Also, wie stellst du dir das vor, wurden Ende der 60er Jahre asiatische Frauen wahrgenommen, dargestellt und behandelt?
Ja, da kenne ich mich tatsächlich relativ gut aus, zufälligerweise. Ich habe ja POVI studiert, also Politikwissenschaft.
Ja.
Und Anglizismus. Und in beiden Studienfächern habe ich Rassismus in den USA vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht genau, wie es hier in Europa war, kam davor als Themengebiete. Und es war sehr schlecht. Es gibt da auch Studien zu. Eine der berühmtesten Studien ist eine Hotelstudie. Ich hoffe, ich langweile jetzt niemanden damit.
Nee.
Aber in den 60er, 70ern war das, glaube ich, eine riesengroß angelegte Studie in den USA, wo also Hotels gebucht werden sollten von einem asiatischen Pärchen und der einzige oder generell von einem Pärchen und der Unterschied in der Studie, also die Fallgruppe zu dem, was eigentlich untersucht wurde, ist, ob es asiatische Namen waren oder nicht und im Prinzip konnte das asiatische Pärchen einfach kein Hotelzimmer buchen oder nur ganz, ganz schwierig und in wenigen Bereichen, wie zum Beispiel eher den Großstädten, weil einfach Hotelbesitzer das nicht wollten. Die wollten denen einfach kein Hotelzimmer geben, weil, also wegen dieses Rassismus leider und das kam damals riesengroß raus, um irgendwie vor Augen zu führen, wie gemein es ist. Weil es gab natürlich diese riesengroße Einwandererwelle. Davon hast du ja auch eben oder ganz am Anfang schon kurz gesprochen. Das heißt, es gab einfach sehr, sehr viele Asiaten zu der Zeit dann, die immer noch nach Amerika kamen. Und die waren diesem Rassismus halt ausgesetzt. Das kann man sich heute noch schwer vorstellen. Also stell mal vor, du gehst in ein Land und jemand möchte dir kein Hotelzimmer geben, nur weil du einen asiatischen Namen hast. Die haben die Leute ja noch nicht mal gesehen.
Ja, und ich glaube, für Frauen war das nochmal besonders schwer, weil die ja auch oft fetischisiert wurden. sagt man fetischisiert?
Keine Ahnung.
Also, du weißt, was ich meine. Ja. Also das war, die galten ja als exotische Objekte der Begierde. Und das zog sich schon seit Marco Polos Zeiten hin und wurde dann später unter den kolonialen Mächten nochmal verstärkt. Eine Frauenorientalin in Anführungsstrichen, die gleichzeitig verführerisch und unterwürfig sein sollte. Und während des Koreakriegs und des Vietnamkriegs kamen dann europäische und amerikanische Soldaten leider auch auf unterschiedliche Art in Kontakt mit asiatischen Frauen. Der Anstieg von Prostitution in diesen Kriegszeiten verstärkt die Vorstellung, nämlich, dass asiatische Frauen sexuell sehr verfügbar seien. Das ist auch ein Bild, was leider bis in Hollywood-Filme rein und in westlichen Medien bis heute auch nachwirkt.
Das ist eine Frechheit, und, oder?
Ja, echt eine super Unverschämtheit. Und da gibt es so zwei typische Klischees. Einmal Yoko Ono als heimtückische Drachenlady. Die manipulative Asiatin, die die Band auseinanderbrachte.
Wie frech, oder? Die Drache ist ja wahrscheinlich, meinen die Chinesisch und sie ist ja Japanisch. Das heißt, die haben noch nicht mal das asiatische Land richtig zugeordnet.
Ja. Und was praktisch dann die Aussage war, auch oft in den Medien war, Yoko als asiatische Verführerin, die den westlichen John umgarnt und von seiner eigenen Kultur entfremdet.
Krass, ne? Absolute Frechheit von ihr, muss ich auch sagen, jetzt so in der Retroperspektive. Was hat sie sich dabei nur gedacht?
Die Böse.
Der arme Don.
Und das andere Stereotyp, so unter dem sie auch bis heute noch leidet, ist tatsächlich die schweigende Asiatin. Ne, weil die hat tatsächlich ja eine sehr sanfte, leise, bedachte Stimme, aber weil sie einfach so ist. Und ja, das war auch für andere so typisch Asiatin und ja, sie wird als unverständlich auch oft wahrgenommen, weil sie so einen japanischen Akzent auch tatsächlich damals noch hatte.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Hier in der UK habe ich auch häufig das Gefühl, dass ich unverständlich bin und das, obwohl ich wirklich so leise bin.
Die deutsche Laute bist du dann.
Ja.
Die laute Deutsche.
Ja, wahrscheinlich.
Die unverständliche laute Deutsch. Aber wie immer wehrt sich Yoko durch ihre Kunstwerke. Ich will jetzt mal drei als Beispiel nennen. Das erste ist Cut Piece, das ist von 1964, also das erste Mal. Das hat auch, glaube ich, mit ihrer Missbrauchserfahrung in der Kindheit zu tun. Das zieht sich aber durch und das verstärkt sie auch nochmal, diese Kunstaktion, als sie dann John kennenlernt. Das ist, wo sie da sitzt, schwarz angezogen und die Leute verschneiden mit einer Schere ihre Kleidung. Das habe ich auch schon mal erzählt.
Mhm.
Weil das ist ja auch im Grunde ein Kommentar oder ein Denkanstoß, wie werden asiatische Frauen fetischisiert und wahrgenommen. Hm? Dass man ihr die Kleidung vom Leib schneidet sozusagen. Und sie ist passiv und lässt es widerstandslos geschehen. Dann hat sie 1965 das erste Mal etwas, das nennt sich Sky Peace to Jesus Christ. Und Yoko verbindet ein ganzes Orchester, das während des Spielens mit Mullbinden. So lange, bis die einzelnen Musiker immer nicht mehr spielen können. Und irgendwann spielt nur noch einer und dann kann der auch nicht mehr spielen. Alles ist nachher in Mull.
Das ist ja lustig.
Ja. Und das ist für sie halt eine Metapher für Unterdrückung. Also wie bestimmte Gruppen, in diesem Fall Künstler. Aber später erweitert sie das auch auf Frauen, People of Color und so weiter, in unserer Gesellschaft zum Schweigen gebracht werden.
Was für schlaue Metaphern sie benutzt, ne?
Ja. Und dann hat sie was, das macht sie tatsächlich auch mit John dann schon. Das ist der Film Nummer 4, Bottoms heißt der. Das ist ein experimenteller Film und der zeigt nur Nahaufnahmen von nackten Hintern.
Also die Hinterseite. Ich glaube, vor Corona war das kurz davor mit diesen Tierpopo-Bildern, die dann so berühmt wurden. So ein Häschen-Popo, Giraffen-Popo.
Also du siehst praktisch immer ein oder so einen Hintern und der geht praktisch weg und dann kommt der nächste und ohne die Identität der Personen, deren Hintern gezeigt werden, zu erkennen. Also manchmal kann man auch noch nicht mehr erkennen, sind es Männer oder Frauen, manchmal auch schon. Und damit entzieht sie den Körpern jegliche Fetischisierung und hinterfragt den voyeuristischen Blick des Betrachters. Das sind so ihre Erklärung dafür.
Alles noch so zeitgemäß, wie du schon gesagt hast.
Ja, das wurde jetzt auch auf der Ausstellung in Düsseldorf gezeigt, der Film. Den fand ich auch super, auf so einer Großleinwand. Ja, das wäre so. Hast du da noch irgendwas was Interessantes so? Zu dieser Hypersexualisierung von asiatischen Frauen?
Nee.
Ich habe tatsächlich noch so zwei, drei Beispiele gefunden.
Nicht mein Spezialgebiet.
Das, nämlich das, ja, weil du ja eben sagtest, im Studium
ja,
hattest
du
das so ein bisschen.
Ja, aber nicht mit der Sexualität oder dem Fetischisieren. Ach,
du bist Deutsch.
Ja.
Also ein Beispiel für Dating-Plattformen heutzutage ist es zum Beispiel, dass unzählige Männer explizit nach asiatischen Frauen suchen, weil sie sie für sanfter, gehorsamer oder besser im Bett halten.
Okay, interessant.
Und das ist natürlich auch ein Problem, auch heute noch für asiatische Frauen, und weil sie auf ihre Sexualität reduziert werden und ihnen damit auch eine gewisse Art von Individualität abgesprochen wird.
Frag mich, ob das auch andersrum so ist. Dass, ich meine, dass man denkt, Männer, also asiatische Männer sind so oder so. Oder,
ja.
Keine Ahnung, indische, kaukasische.
Schwarze.
Ja.
Und es gibt zum Beispiel auch Hassverbrechen gegen asiatische Frauen. 1921 in Atlanta gab es einen Anschlag, wo ein weißer Mann gezielt asiatische Frauen in Massagesalons ermordete, ganz viele. Und er begründete seine Tat damit, dass er sexuelle Versuchungen loswerden wollte.
Ja.
Ja.
Aber das ist ja eine komplett andere Zeit.
2021. Ja. 2021 ist das passiert, ja. Aber es ist ja immer noch so, weißt du? Sie hatte dann 69 mitzukämpfen und 70 und jetzt haben wir 2025 und immer noch gibt es Anschläge aus den gleichen Gründen, weißt du? Werden Leute gehasst. Das ist so schlimm, dass sich das nicht verbessert hat, weißt du?
Ja.
Also, Yoko und John, um da nochmal hin zurückzugehen jetzt nach unseren Side-Facts, heiraten 1969, ja? Und da ist ja auch dieses berühmte Bed-In, in dem sie sich für den Frieden im Bett dann praktisch interviewen lassen und gegen den Vietnamkrieg kämpfen. Und die beiden sind total happy, ganz verliebt miteinander und die wünschen sich nichts sehnlichser als ein gemeinsames Kind. Aber jetzt kommt wirklich eine Reihe von Schicksalsschlägen, wie ich finde. Weil 1968 erleidet Yoko eine Fehlgeburt, die sie und auch John sehr, sehr hart trifft. Yoko berichtet von einem tiefen Gefühl der Hilflosigkeit in dieser Zeit. Aber die beiden geben nicht auf. Und am 9. Oktober ist sie wieder schwanger. Und an Johns 29. Geburtstag hat sie die zweite Fehlgeburt leider.
Ey, wie jung die einfach sind. Ich vergesse das total.
Ja, die ist ja ein bisschen älter als er.
So jung berühmt geworden, so jung. All diese ganzen Angelegenheiten und... Oh mein Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Dieses ganze Leben, was die gelebt haben, fühlt sich an wie drei Leben, die ich lebe.
Finde ich auch. Und das ist ja noch lange nicht zu Ende. Also
ja, wie alt ist die Yoko da nochmal?
Ich glaube, die ist doch 3 Jahre älter, ne? Mhm. Als er.
Also auch noch super. Also
sie ist 33.
Ja.
Ja, und wenige Tage nach dieser zweiten Fehlgeburt erscheint dieses gemeinsame Album Wedding-Album. Weiß ich nicht, ob du davon was gehört hast schon mal.
Nee.
Und auf der ersten Seite des Albums gibt es nur ein Stück, das heißt John und Yoko. Und der Soundteppich des Stückes besteht aus Klopfgeräuschen, Herzschlägen und Aufnahmen aus New York und aus Johns Puls. Und das wird dann natürlich...
Das klingt dann echt furchtbar.
Ja, das ist halt Avantgarde, ne? Aber irgendwie ist das so super tragisch, weißt du, die verlieren diesen kleinen Herzschlag mit wieder einer Fehlgeburt und dann kommt
Mama,
dieses
nicht.
Album.
Das ist furchtbar.
Ja. Und es ist aber leider auch immer noch nicht zu Ende, weil am 1. August 1970, also das ist ja noch kein Jahr her, hat sie eine dritte Fehlgeburt.
Oh Gottes Willen.
Ja,
okay,
also
okay. Ich will nichts mehr von Fehlgeburten hören. Die Armen,
das war auch die letzte.
Kind. Aber die kriegen das Kinder zusammen,
verrate ich doch
nicht?
Gar nicht. Doch, sie kriegen ein Kind. Doch, doch, das schaffen sie
okay,
noch. Aber sie müssen
schön.
Noch ein bisschen warten. Aber ihre künstlerischen und gesellschaftlichen Initiativen geben sie nicht auf, geben da ganz viel Kraft rein und sind auch weiterhin ganz explizit in der Friedensbewegung tätig. Aber John hat auch, das hat man auch während seiner letzten Beatles-Zeit wohl gemerkt, große psychische Probleme und wahrscheinlich auch durch das LSD noch verstärkt und hat ein sehr aggressives Potenzial, will ich es mal nennen. Und Yoko gelingt es jetzt, ihn auch mit Hilfe eines Psychiaters da zu unterstützen und seine Aggressivität ja zu kanalisieren, will ich sagen. Das kann man nicht genug schätzen, denke ich, weil dadurch vieles, was jetzt die nächsten 10 Jahre auch passiert, erst möglich geworden ist. Es entstehen zahlreiche weitere Musikstücke der beiden, Codearbeiten, Kurzfilme und so weiter. Im Dezember 70 dann kommen die beiden Plastic Ono-Alben, also von der Band, die sie jetzt zusammen haben. Und tatsächlich versöhnt sich Yoko dann auch mit ihren Eltern und Ende 70 reist sie mit John zusammen nach Japan und stellt ihn auch ihren Eltern vor. Und
wow.
Da gibt es auch eine Aussöhnung. Voll schön. Ne?
Mm.
Aber du
Aber
weißt
immer
ja, dass
noch kein Kind, entschuldige.
Nee, sie hat ja die Kyoko und er hat ja auch mit der Cynthia seinen Sohn.
Aber ich dachte,
seinen
die Kyoko
Sohn.
Wohnt beim Vater, oder?
Nee, so? Die wohnte tatsächlich die ganze Zeit bei der Yoko. Die sind ja offiziell geschieden, sie ist mit John verheiratet. Und aber Kyoko wächst weiter größtenteils bei ihr auf. Und wenn die aber so Reisen machen, dann geht sie zu ihrem Papa Anthony. Aber Yoko hat das Sorgerecht für Kyoko. Und bis 70 leben sie dann ja auch noch in London. Und 69 zum Beispiel verbringt Kyoko einige Wochen in Dänemark, weil ihr Papa Tony Cox, also Anthony, Tony, hat jetzt auch eine neue Frau, die heißt Melinda. Und da wohnen die zusammen. Und auch Yoko und John fliegen dahin. Und dann haben die auch relativ glückliche Zeiten da, Ende der 60er, Anfang der 70er. Und Yoko und John meditieren viel. Du hast ja schon gesagt, John fühlt sich ja auch zu Gurus und nach Indien praktisch hingezogen, zu der ganzen Kultur und versuchen da ihre Ernährung auf ökologische Produkte umzustellen, sich das Rauchen abzugewöhnen. Und Tony selbst hat sich
und
auch
die
schon.
Drogen? Oder
ja, die versuchen halt, die versuchen immer wieder von diesen Drogen loszukommen. Und Tony und Melinda, die sind auch nicht drogensüchtig und versuchen die beiden da auch zu unterstützen. Aber die haben immer wieder Rückfälle. Ne? Jetzt nicht mehr Heroin, aber mit LSD, mit Marihuana und so weiter. Also das begleitet die auch noch eine Zeit lang.
Ist ja auch verrückt, ne? Sie merkt man, wie krass die Abhängigkeit von diesen synthetischen Drogen ist im Vergleich zu natürlichen Sachen, weil die versuchen ja dann natürlich zu leben und spirituell und diese Sachen, aber kommen halt von den synthetischen Drogen nicht weg.
Ja, es ist so ein Pendeln zwischen zwei Polen, ne? So ein bisschen, ne? Und der Tony Cox, also der Papa von Kyoko, sagt auch, er möchte ihnen Kyoko nicht mitgeben, weil er halt Angst hat, dass sie wieder in die Drogensucht abstürzen sozusagen. Und dann kommt es zu auch einem ganz schlimmen Schicksalsschlag für Yoko, weil der will ihnen dann die Kyoko nicht mehr zurückgeben. Und John und Yoko tauchen dann, als der Tony mit seiner Frau auf Mallorca ist, auf und entführen Kyoko da für ein paar Stunden lang. Und dann geht es wieder vor Gericht und
was ein Drama.
Ja, total. Also wie
das kann
Film.
Man sich gar nicht auf Mallorca vorstellen. Mallorca ist ja irgendwie so idyllisch, Urlaub.
Ja.
So eine Entführungsgeschichte ist ja furchtbar.
Und dann geht es wieder vor Gericht und dann sagt der Cox halt, also dann ist die Freundschaft quasi vorbei und er sagt, er will das Sorgerecht, weil Yoko drogenabhängig ist.
Und wie schade, das hat sich eigentlich alles so harmonisch angehört mit dem Toni, der Melinda und den beiden.
Ja, war es ja auch zeitweise. Aber er kriegt dann tatsächlich auch das Sorgerecht, aber sie hat natürlich weiter Besuchsrecht. Dann taucht der Toni mit seiner neuen Frau in Kalifornien unter, verpasst Kyoko eine neue Identität und hält es für eine super Idee, sich einer Sekte namens Church of the Living World anzuschließen.
Was?
Kyoko ist jetzt mit ihrem Vater unter neuem Namen. in einer religiös-fanatischen Sekte.
Oh Gott, das sind das arme Kind.
Unter anderem muss sie mit ihrem Vater und den anderen Sektenmitgliedern für die Ermordung diverser US-Präsidenten beten.
Oh Gott, was sie alles nicht schon mitgemacht hat, die ist ja noch winzig klein.
Ja. Und
ich hatte schon im Kopf, dachte ich so, oh, der Toni, das ist einer von den guten, richtig korrekten Typen. Und dann passiert das.
Aber
Mama.
Dann, Laura, dann.
Ich verbiete dir für die nächste Episode, dass du solche Sachen machst. Ist das nicht erst? Hast du mich in Sicherheit gewägt und dann das?
Gewägt vor allem, ne? Gewiegelt. Ja, und 1972 hat sie Yoko dann ihre Kyoko schon ein Jahr nicht gesehen und die haben natürlich Geld, die beauftragen Privatdetektive, die bemühen die Gerichte ohne Erfolg und Yoko versucht jetzt jahrelang tatsächlich ihre Tochter wiederzufinden und es wird ihr jahrelang nicht gelingen.
Oh Gott, ist das furchtbar. Ja.
Cox ist unauffindbar. Jeglicher Kontakt zwischen Yoko und Kyoko ist mit einem Mal abgebrochen.
Ja, Miyoko, als ob die nicht schon genug durchgemacht hätte in ihrem Leben, oder?
Und die hat ja gerade die 3 Fehlgeburten auch gehabt. Ne? Und dann ist sie die meistgehasste Frau der Welt. Gott, so schrecklich. Wir finden das nicht wirklich lustig, liebe Hörer.
Nein, das ist überhaupt nicht lustig. Mama, wenn du jetzt nicht ein paar gute Storys hier zu erzählen hast, leg ich auf.
Ach, Laura. Ach, Laura, das dauert noch.
Oh nein.
Du weißt doch, wie es endet. Ja, erst 86 gibt es wieder ein Lebenszeichen von Cox. 86. Und wir sind jetzt Anfang der 70er. Also die verpasst die komplette Kindheit.
Mama, musstest du das jetzt nochmal sagen, wo wir doch gerade etabliert haben, wie schrecklich das ist. Ich hab's verstanden.
Und dann
die ganze Kinder, die Tochter.
Und dann, damit sie dann, also in der Hoffnung, dass irgendwo auf der Welt ihre Kyoko diesen Brief liest, schreibt Yoko dann in der Pressebriefe zum Beispiel: Liebe Kyoko, all diese Jahre gab es nicht einen Tag, an dem ich dich nicht vermisst habe. Du bist auf ewig in meinem Herzen. Ich werde jedoch keinen Versuch unternehmen, dich zu kontaktieren, da ich deine Privatsphäre respektiere. Ich wünsche dir nur das Beste. Falls du je mit mir in Kontakt treten möchtest, sei versichert, dass ich dich innig liebe und froh wäre, von dir zu hören. Du sollst dich jedoch nicht schuldig fühlen, wenn du dich entscheidest, es nicht zu tun. Du hast für immer meinen Respekt, meine Liebe und meine Unterstützung. In Liebe, Mama.
Oh.
Das hat sie geschrieben, da war die so 18 oder so. Und so hat sie mehrere so Briefe immer wieder in der Presse veröffentlicht, in der Hoffnung, dass die dann irgendwann sieht. Und tatsächlich wiedersehen tut sie die dann nach 30 Jahren, 98.
Und hä? Aber wusste denn die? Okay, ich lasse dich jetzt erstmal erzählen, das sind so viele Fragezeichen.
Ja. Nee, die wusste das. Kyoko ist 98 in Kanada und hat auch schon noch einen Partner und die kriegt dann auch Kinder. Und also die kennt die ganze Geschichte nicht.
Also die
kennt nur das, was ihr Vater ihr erzählt hat.
Ihre Mutter ist. Geht die
doch, das schon, da hat sie sich dran erinnert, aber die dachte, die will die nicht mehr.
Oh. Hä, aber wenn die doch öffentlich so Briefe geschrieben hat, dann muss sie doch wissen, dass sie.
Ja, also irgendwann hat sie es dann wohl erfahren, aber die war ja in Isolation unter falschen Namen, ne?
Hat der die ganze Zeit in dieser Sekte gelebt?
Da habe ich keine Infos drüber gefunden. Okay. Nee, der ist irgendwann raus aus dieser Sekte und hat ja 86 dann diese Dokumentation gemacht. Dann hat sie ja diesen Brief, die hat vorher auch schon andere Briefe geschrieben und dann musste dann irgendwie
Gott, das
dann
ist ein Thema für eine komplett einzelne Folge.
Ja.
Eigene Folge,
ja.
Eigentlich furchtbar.
Ja.
Okay.
Aber heute
zumindest kommt sie wieder in Kontakt.
Genau, also heute, Kyoko lebt weitgehend abseits der Öffentlichkeit und will sich sehr privat halten. Und diese Wiedervereinigung mit Yoko wurde auch komplett aus der Medienwelt rausgehalten. Aber sie taucht zum Beispiel bei Ausstellungen auf, wo ihre Mutter eröffnet. Aber immer, so sage ich mal, wenn es geht, ohne Rampenlicht. Aber die hat auch Enkelkinder jetzt von der Kyoko, zu denen sie auch guten Kontakt hat. Und es ist nach 30 Jahren nicht sehen und nach dieser ganzen Geschichte wohl nicht so innig, wie es sein könnte. Aber die haben wieder Kontakt. Und vor allem mit ihren Enkelkindern versteht sich die Yoko auch super.
Das ist ja schön.
Ja, wenigstens das, ne?
Wenigstens etwas,
Ja, Laura, jetzt haben wir ja so ein paar traurige Geschichten gehört. 3 Fehlgeburten, ihr Kind entführt. Ja, und jetzt entfremdet sich John aufgrund der Fehlgeburten und der ganzen schrecklichen Sachen von Yoko. 1973 schlägt deswegen Yoko vor, dass sie sich mal eine Zeit lang vielleicht trennen und hier mal so in sich gehen. Und dann fängt John eine Beziehung mit ihrer Assistentin an. 18 Monate dauert die Beziehungspause und die Affäre. Mai Pang heißt die hat da auch Bücher drüber geschrieben, ich glaube 2 Stück. Und diese schwierige Phase wird dann wieder von den allen Medien ganz stark diskutiert.
Super toll.
Ja, bestimmt. Also die hat echt ein hartes Leben auch gehabt, finde ich, die Yoko. Ne? Und trotz allem bleibt sie aber total loyal John gegenüber. Sie zeigt sich öffentlich nicht zornig, nicht enttäuscht und sie spricht auch in Interviews weiter von einer spirituellen Verbindung zwischen ihr und John und die auch über jegliche Krisen hinausgeht. Und sie sagt auch, ihr Motto, wahre Liebe überwindet körperliche oder emotionale Schwierigkeiten. Aber in diesen 18 Monaten zieht John mit Mai Pang nach Los Angeles und da gibt es zahlreiche Eskapaden, auch noch andere Affären. Es gibt Rauswürfe aus Clubs, der Streit mit Paul McCartney eskaliert, exzessiver Kokainkonsum. Also seine Karriere ist wirklich fast ruiniert. Aber dann, nach 18 Monaten...
Es klingt so, als wenn sie schon so auch sein Anker gewesen wäre, ne?
Ja.
Wenn das dann auf einmal so Wellen schlägt.
Und nach 18 Monaten treffen die sich aber und dann merkt er seinen Riesenfehler und kehrt umgehend zu Yoko zurück und sie nimmt ihn auch zurück. Die beiden sind wieder ein Paar und die beiden reden ab jetzt über diese 18 Monate Auszeit nur noch als Lost Weekend. Also verlorenes Wochenende.
Ja.
Und jetzt schafft John das auch. Yoko nimmt schon keinerlei Drogen mehr und auch ihm gelingt jetzt der endgültige Drogenentzug. Und
wow,
jetzt, Laura,
klasse.
Highlight. Ja. Nichts Schlimmes mehr. Sie wird schwanger und bekommt ein
Yay.
Baby. 1975. Keine Drogen
mehr.
Keine Drogen
schwanger
und Baby.
Zusammen.
Der
das
Sohn Sean.
Mich.
Sean heißt Sean. Der Kleine. Und John ist jetzt so happy über diese Entwicklung und sagt praktisch allen musikalischen und künstlerischen Aktionen erstmal goodbye und zieht sich komplett ins Familienleben zurück und erzieht die nächsten 5 Jahre seinen Sohn schon.
Mm, toll.
Und sie managt das die Sachen, die sie hatten. Also sie macht so ein bisschen Management, aber die sind wirklich, machen also einen auf Familie und machen Reisen miteinander und machen so ein richtiges, schönes Familienleben.
Da gibt es auch ganz viele Bilder von, wenn ich mich richtig erinnere, von den beiden, wie sie reisen und den Sohn dabei haben.
Ganz süß, ne? Ja, und das geht dann entscheiden sie sich eigentlich wieder, jetzt wo der dann 5 wird und es ist 1980, entscheiden sie sich so allmählich wieder Musik zu machen und ein Album zusammen aufzunehmen, werden also wieder künstlerisch produktiver. Und dann Montagabend am 8. Dezember 1980 in New York, kurz vor 23 Uhr, steigt John gemeinsam mit Yoko vor dem berühmten Dakota Building, wo die beiden wohnen in New York, aus seiner Limousine. Und wie ganz oft stehen da Fans vor, unter ihnen auch ein Mann namens Mark David Chapman. Nur Stunden zuvor hat Chapman sich an genau dieser Stelle schon von John ein Autogramm geben lassen, weil er war ganz lange Fan von John. Das war sein Idol, der Held seiner Jugend. Doch Chapman begab sich in religiöse Wahnvorstellungen und paranoide Gedankenspiele. Und er beginnt immer mehr, John Lennon zu hassen. Er sieht in ihm einen Heuchler, einen Mann, der von Frieden singt, aber selbst in Reichtum und Luxus lebt. Für ihn wird John Lennon zum Symbol für Verlogenheit. Chapman ist überzeugt, dass John Lennon sterben muss, um ein Zeichen für die Welt zu setzen. Seit Wochen hört Chapman an diesem Dezember schon innere Stimmen und die sagen ihm immer wieder, tu es, tu es, tu es. Und Chapman gehorcht. John und Yoko kommen gerade aus einem Tonstudio, da haben sie an ihrem neuen Album gearbeitet. Das Album wird Double Fantasy heißen und soll Johns großes Comeback sein. Sie steigen also aus der Limousine, betreten das Haus und Chapman ruft, John, John! Und dann zieht er eine Waffe, kniet sich hin und feuert 5 Schüsse. 2 treffen John in den Rücken, 2 in die Schulter, 1 Schuss geht daneben. John stolpert in die Eingangshalle von dem Dakota Building. Und Yoko ruft, er bricht zusammen, mein Mann, man hat auf John geschossen. Blut sprudelt aus Johns Mund. Der Pförtner alarmiert die Polizei. Krankenwagen und Polizei kommen. Chapman lässt sich festnehmen. Aber im nächstgelegenen Krankenhaus erkennt man, jede Hilfe kommt zu spät. John ist tot. Blutverlust, Schock, irreparable Organverletzungen. Die Nachricht verbreitet sich in Windeseile, weltweiter Schock, weltweite Trauer. John Lennon ist tot.
Wie tragisch, ne?
Mhm. Finde ich auch.
Auch so, also A, Waffen für jedermann. Da muss man ja wohl gar nichts mehr zu sagen, oder? Komplett nee. Verrückt. Ja. Aus unserer Sicht. Und B, das ist ja alles Ewigkeiten her mit seiner Karriere und so. Ist nach der, also irgendwie, was dann, 14 Jahre oder?
Und er war 12? Ja auch 5 Jahre nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ja, er war ja gerade also 5 Jahre nur mit Kindererziehung beschäftigt.
Aus dem Nix heraus.
Mhm. Ja, das ist. Und der Kleine, wie gesagt, der ist ja 5, ne? Also, kannst du dir vorstellen, nach Johns Ermordung durchlebt Yoko eine ganz tiefe Phase der Trauer. Und sie nimmt auch an den Prozessen gegen Chapman teil. Und bis heute sagt sie und die ganze Familie sagen den Namen von dem Chapman nicht, weil sie sagen, der ist es nicht wert, genannt zu werden. Und der hätte jetzt auch freikommen können. Also der hat seine Gefängnisstrafe tatsächlich inzwischen abgesessen. Und Yoko hat sich da total für eingesetzt, dass er nicht freikommt, weil sie sagt, er ist eine Gefahr für die ganze Menschheit. Und sie hat sich damit auch durchgesetzt. Der sitzt also weiter im Knast, der Chapman. Aber nur mal so als Ausblick, wie es da weitergeht. Aber sie selbst zieht sich jetzt 1980 vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück, um ihren Schmerz zu verarbeiten und natürlich, um für Sean da zu sein. Der ist ja noch ganz klein. Und in späteren Interviews, auch heute noch, erklärt sie, dass sie ihre Trauer um John, um ihren Seelengefährten, niemals überwinden konnte. Und sie sagt auch immer wieder, dass sie Johns spirituelle Präsenz weiterhin spürt, immer, jeden Tag, jede Minute in ihrer Kunst und auch bei Meditationen. Die ist ja jemand sehr Spirituelles. Und dass sie Zeichen von ihm empfängt und dass sie glaubt, dass er immer noch bei ihr ist, um ihr zu helfen. Damit tröstet sie sich wahrscheinlich, ne? Mm. Und jetzt habe ich mal 2 Beispiele rausgesucht, über wie sie Johns Erbe oder das Erbe ihrer Beziehung auch weiter fortsetzt. Sie widmet sich in den kommenden Jahren verstärkt weiter der Friedensarbeit und setzt Johns Vision fort. Und ganz berühmt ist diese War, It's Over, If You Want It-Kampagne. Hast du von der schon mal was gehört?
Ich glaube schon, aber kann mich kaum dran erinnern.
Ja, diese Bet-In war praktisch der Start dafür. Und diese Kampagne soll Menschen dazu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv für Frieden einzusetzen. Die Botschaft ist immer wieder, War is over if you want it. Also Krieg ist vorbei, wenn du es willst. Und die Kampagne feiert tatsächlich gerade ihr 56-jähriges Bestehen. Und zum Beispiel hat sie Plakate drucken lassen, überall aufhängen lassen. Und inzwischen kann man das auch online unterstützen oder auf Facebook, Instagram und so weiter. Und laut John und Yoko ist es nämlich von jedem die Entscheidung, ob man in einen Krieg zieht oder in Frieden leben will. Menschen haben die Macht, sich von den Folgen eines Krieges fernzuhalten, indem sie sich einfach dafür entscheiden, fernzubleiben. Nicht hinzugehen sozusagen.
Klingt ja einfacher, als es ist, ne?
Ja, habe ich auch, als ich das gelesen habe, gedacht, so mit Ukraine-Krieg und was alles so ist, ne? Ja, aber die sind ja wirklich totale Friedensaktivisten, ne?
Absolut, aber ich glaube, wenn man den Luxus hat der Mobilität, also wenn man tatsächlich in andere Länder reisen kann, ist das auch einfacher gesagt als getan. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir die Ukraine anschaust, dann sehen wir, dass das natürlich nicht so leicht ist.
Aber da ist sie auch dafür, ne? Also auch beim Ukraine-Krieg. Ne? Sie ermuntert zum Beispiel auch immer, da gibt es dieses War is over, praktisch, dass man das auf Postkarten, dass man die statt Weihnachtskarten verschickt, diese Postkarten, wo das draufsteht und so weiter. Ne? Also, ja. Und die zweite Aktion von ihr, die heißt Season of Glass. Die beginnt 81. Das ist also kurz nach Johns Tod letztendlich. Der ist ja Ende 80 gestorben und sie veröffentlicht dieses Album Season of Glass und mit dem sie ihren Schmerz und ihre Wut auch verarbeitet. Und das Albumcover wurde total kontrovers diskutiert. Das ist nämlich die original blutverschmierte Brille von Johnst, die ja bei seiner Ermordung tot, die auf dem Tisch in ihrer Wohnung liegt. Ja, das ist das Coverfoto.
Das ist echt sehr verstörend.
Ja, aber so ist sie ja, ne? Sie hat ja alles immer verarbeitet, ne? Weißt du, noch eben vergewaltigt worden als Kind, lässt sich die Kleider vom Leib schneiden als Erwachsene. Ne? Das ist halt, glaube ich, so, ja, ihre
und
Art.
Kunst ist ja auch dafür da, um ja irgendwie so zu schocken und Aufmerksamkeit auf Dinge zu richten. Mhm.
Und es gibt auch Lieder, ich weiß nicht, ob du die kennst, Sadness, I Don't Know Why und No, No, No. Und all diese Lieder nehmen ja Bezug auf den Tod von John Lennon. No, No, No zum Beispiel beginnt mit 4 Schüssen. Yoko führt auf dem Album auch ein fiktives Telefonat mit John. I Don't Know Why hat sie einen Tag nach seiner Ermordung komponiert. Und vor dem Lied When You Are Far Away trägt der 5-jährige Sean eine kurze Geschichte über seinen Vater vor. Ja, zu Sean, der ist natürlich super klein da noch und Yoko gelingt es wirklich, ihn in den folgenden Jahren konsequent von der Öffentlichkeit abzuschirmen, um ihn vor den Medien zu schützen. Aber sie ist jetzt auch alleinerziehende Mama und sie kümmert sich sehr intensiv um sein Wohl. Die beiden haben wohl auch ein ganz enges Verhältnis und Sean wächst mit dem Bewusstsein auf, dass sein Vater ein legendärer Musiker und Friedensaktivist war. Aber Yoko lässt ihm trotzdem genug Raum, um seine eigene Identität zu entwickeln. Und der ist ja heute, der ist, glaube ich, 6 Jahre jünger als ich. Also der ist jetzt auch schon über 50 und ist mit einem Model liiert und macht auch relativ erfolgreich tatsächlich selbst Musik, genau wie sein Halbbruder. Ja, Kunst als Interaktion mit der Gesellschaft, das ist für Yoko auch weiterhin ein großes Thema. Als ein Beispiel will ich die Wish Trees benennen. Besucher schreiben Wünsche auf Zettel und hängen sie an Bäume. Das ist inspiriert vom japanischen Tanabata-Fest, bei dem Wünsche eben an Bäume gehängt werden. Und diese interaktive Kunst schafft eine Verbindung zwischen Menschen und fördert Hoffnung in der Gemeinschaft. Finde ich auch eine schöne Aktion.
Und das hat sie jetzt. Dieses Festival, das ist total niedlich.
Ja? Und sie hat jetzt ja tatsächlich das auch online gemacht vor 2 Jahren. Also die benutzt auch wirklich neue Medien, um Sachen fortzuführen, die sie irgendwann gemacht hat. Und sie findet auch tatsächlich dann nach ein paar Jahren einen neuen Partner, der heißt Sam Havertoy. Und mit dem, der ist ein ganzes Stück jünger als sie. Die haben sich auf einer Ausstellung in New York kennengelernt. Havertoy ist Innenarchitekt und Künstler in der New Yorker Kunstszene und hat auch einen guten Ruf da. Und der unterstützt Yoko dann in den kommenden Jahren bei der Erziehung und aber auch künstlerisch. Und er zieht zu ihr in das Dakota Building und ja, ich glaube, die sind relativ lange, ich glaube, die sind 20 Jahre fast zusammen. In den späten 2000er trennen die beiden sich erst. Die genauen Gründe für die Trennung weiß man nicht, aber es ist auch friedlich. Es passt ja auch zu ihr, ne, dass die Trennung friedlich war.
Es ja, wird auch, dass man nicht genau weiß, warum, weil sie ja jetzt dann halt sehr privat alles immer hält.
Genau, ja. Die hat auch irgendwo gelernt, denke ich mal, ne, auf die harte Tour. Ja, und der ist selbst ungarisch Abstammung, der Havertoy, und war auch eng mit der Fluxusbewegung verbunden. Ich werde jetzt nur noch so 2-3 wichtige Sachen sagen, weil es ist einfach zu viel, alle ihre Sachen noch aufzuzählen. 97 ist vielleicht noch erwähnenswert, wird sie zur Documenta X, also 10, in Kassel eingeladen. Einer der bedeutendsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Die Documenta findet alle 5 Jahre statt und ist, ja, man kann sagen, eine Plattform für avantgardistische Kunst, aber auch für gesellschaftliche Diskurse. 97 macht sie auch eine interaktive Installation, die heißt My Mommy is Beautiful, bei der Besucher Gedanken oder Erinnerungen an ihre Mütter in ein gemeinsames Buch schreiben.
Oh, wie schön.
Mhm. Ja, Ziel von ihr ist es, sagt sie da, emotionale Verbindung zwischen den Besuchern zu schaffen. Finde ich auch voll schön.
Mhm.
Dann auch wieder als Erinnerung an John gibt es diesen Imagine Peace Tower. Der wird 2007 errichtet auf der isländischen Insel, ich weiß nicht, wie man es ausschreibt, V-Day, glaube ich. Ein Lichtturm zu Ehren halt von Johns Kunst und an seinem Gedenken. Und dieses Kunstwerk wird dann und ist es auch heute noch ein globales Symbol für Frieden und zieht Besucher wirklich aus der ganzen Welt an. Und diesen Turm widmet zu Beginn des Ukraine-Kriegs Joko auch allen Menschen, die da in diesen oder anderen Konflikten und Kriegen involviert sind. Sie nimmt auch noch verschiedene Alben auf. Manche werden auch relativ, manche Songs werden auch relativ berühmt. Und 2010 gibt sie ein Gedenkkonzert für John Lennon mit Lady Gaga in Los Angeles. Da wäre nämlich Johns 70.
Ja,
Geburtstag
stimmt,
gewesen.
Das war ein Riesending.
Mhm. Die beiden sollen wohl auch befreundet sein.
Die sieht ja auch so cool aus noch immer, die Yoko Ono. Wir müssen mal unbedingt ein Bild verlinken von ihr, wie die aussieht.
Wir.
Die ist ja echt einfach eine coole Type. So, ne?
Ist sie wirklich. Ne? Und die ist so winzig. Ne? Und dann hat die immer diese riesigen Hüte. Ne?
Und Brillen, ja.
Ja. Und sie schreibt auch zwei Kinderbücher. Genau, Mummy, A Portrait of Yoko Ono und Skywriting by Word of Mouth. Und dann auch noch zwei, die über Füchse und große Brüder gehen. Was ich noch ganz witzig fand tatsächlich, ist, dass sie im Februar 2009 eine Liste mit 25 persönlichen Geheimnissen veröffentlicht hat. Und wir haben ja gerade von den Hüten gesprochen. Und darin kommt zum Beispiel auch, ich liebe Hüte vor. Und dann schreibt sie, dass sie die Hüte nicht liebt, um ihr Haar zu verbergen. Die hat ja wirklich wunderschöne Haare, ne? Und die sind auch immer noch ganz dicht und schwarz und wenn sie möchte lang, aber die trägt sie ja seit vielen Jahren inzwischen kurz. Sie sagt, vielleicht trägt sie Hüte, sie wüsste es nicht genau, aber sie glaubt, dass sie sie vielleicht trägt, um sich größer zu fühlen.
Interessant.
Und sie sagt, der Effekt, als sie noch langes Haar hatte, war auch so schön, wenn sie den Hut abnimmt und dann kommt ihr langes, wallendes Haar darunter hervor. Sie schreibt auf dieser Liste auch über ihr Gesicht, über ihre Hände, ihre Füße und auch über ihre Vorliebe für Handschuhe und Ringe. Sie sagt zum Beispiel über ihr Gesicht, dass das etwas ist, was sie nicht besonders stark betont, es aber als wichtig empfindet, weil es eine gewisse Ausdruckskraft hat, ohne dass man sich selbst damit stark auseinandersetzen muss.
Interessante Ansicht, oder?
Ja. Das ist die denkt so immer so ganz andere Wege, ne, als man selbst so. Hat so einen anderen Blick auf Sachen, der total inspirierend ist. Und ihre Hände sind für sie eines ihrer bedeutendsten Merkmale. Sie sagt, ihre Hände seien ja nicht besonders auffällig, aber sie selbst nehme sie als einen ganz, ganz wichtigen Teil ihrer Identität wahr. Sie beschreibt ihre eigenen Hände als elegant, mit langen, zarten Fingern, die sie oft für kreative Tätigkeiten nutzt, von der Musik bis zu künstlerischen Projekten. Und zu den Handschuhen sagt sie, dass sie für sie als bedeutsames modisches Element gelten. Handschuhe geben ihr das Gefühl von Eleganz und Verschlossenheit zugleich. Sie trägt sie, um sich selbst einen gewissen Abstand oder eine gewisse Distanz zu geben. Sie sind für sie ein Symbol für ihren Schutz und ihre Privatsphäre. Gleichzeitig verleihen sie ein Gefühl von Kontrolle und Stil, das sie als wichtig empfindet. Und als letztes noch Ringe. Die sind für sie ebenfalls ein zentrales Accessoire. Sie beschreibt ihre Ringe als kleine Kunstwerke und symbolische Begleiter. Sie trägt sie nicht nur als Schmuck, sondern auch als Ausdruck ihrer Identität und persönlichen Macht. Jeder Ring, den sie trägt, sei für sie ein Stück, das etwas über ihre innere Welt oder über ihre Geschichte aussage. Für Yoko sind Ringe nicht bloß Modeaccessoires, sondern Erinnerungen, die sie mit sich trägt und die ihre Einzigartigkeit betonen.
Voll schön. Wäre mir zu anstrengend, über jedes Schmuckstück so nachzudenken, aber ist cool, dass sie das so
ich
sieht.
Auch. Und das, was sie noch so als letztes, was ich super interessant finde, sagt, ist, dass sie ganz lange Spaziergänge liebt und dass sie ihr die auch über die Zeit nach dem Tod von John hinweggeholfen haben. Und früher sei sie jeden Tag ziellos durch die Stadt New York geirrt, bis zu 7 Meilen am Tag. Was sind denn 7 Meilen? 10 Kilometer? Ja.
Ich glaube, eine Meile ist 2,5 Kilometer.
Das ist ja noch mehr.
Das ist ja echt viel
gegangen.
Müssen wir noch einmal nachschauen.
Und heute sagt sie, geht das aber nicht mehr, weil ihre Bodyguards lassen das nicht zu.
Lustig.
Über ihre Beziehung zu John berichtet Yoko in diesem Artikel noch. Bei John fühlte sie sich manchmal wie eine Figur aus einem Orson Welles-Film. Zwei Menschen so schnell unterwegs, dass niemand sie wirklich sieht. Doch diese Rastlosigkeit hatte ihren Preis.
1,6 Kilometer, ich habe gerade nachgeschaut.
Ah.
Entschuldige. Ja, das ist ein interessanter Vergleich, oder? Zu sagen, so schnell, dass keiner einen wirklich sehen kann.
Und dass die Rastlosigkeit ihren Preis hatte, ne? Mal wie viel in so wenig, also in kurzer Zeit bei ihr passiert ist, ne? Genau, also das für mich schönste Projekt, was sie hatte, ist das Light Peace Projekt. Das ist in den 2010er Jahren mehrmals aufgeführt worden. Da hat Yoko ganz viele Menschen versammelt und alle, die dahin kamen zu diesen Lichtinstallationen, haben Taschenlampen bekommen und durften die auch behalten. Und die Leute sollten, wenn es dunkel wird, praktisch ein Licht als Symbol für Hoffnung und Veränderung in den Himmel schicken. Und dann gingen praktisch mit der Dunkelheit, die kamen ganz, ganz viele Tausende von Taschenlampen immer an.
Schön.
Voll süß, ne?
Ja, das war bestimmt toll.
Ich finde, das zeigt auch, wie gut sie praktisch moderne Technologien, auch obwohl sie ja jetzt schon über 90 ist, auch heute noch einbezieht. Ne?
Ja, das ist bestimmt auch schwer.
Ja, und die lebte ja all diese Jahre im Dakota Building in New York, aber tatsächlich ist sie jetzt vor zwei, drei Jahren auf eine Ranch umgezogen, die sie auch mit John schon gekauft hatte. Und die hat sich zurückgezogen, ist aber da immer noch künstlerisch aktiv und politisch, aber wohnt nicht mehr in New York. Das war für sie, glaube ich, ein Riesenschritt, ne? Weil sie ja so viele Jahre da gewohnt hat. Ne? Ja, wenn wir uns angucken, ihr Vermächtnis, was ist ihr Vermächtnis? Ich meine, sie lebt ja noch. Also ich finde einmal Pionierin der interaktiven Kunst. Sie revolutionierte ein Stück weit die Kunstwelt mit, indem sie das Publikum aktiv in ihre Kunstwerke einbezieht. Dann ihr Friedensaktivismus, finde ich, nochmal so in der Rückschau ganz beeindruckend, dass sie nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Mensch da auch Grenzen durchbrochen hat. Und was ich auch toll finde, ist eben ihren lebenslangen Kampf gegen Sexismus und Rassismus und gegen Vorurteile jeglicher Art. Ich finde irgendwie so, ihr Leben zeigt, dass Kunst ein Mittel sein kann, um gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen. Ne? Was würdest du denn so sagen?
Das anerkannte Ziel von Kunst für viele Menschen ist. Ja, ich finde es immer absolut bewundernswert, wenn Menschen es schaffen, klar, man verändert sich über sein Leben hinweg, aber trotzdem seine Werte und seinen Wertekodex beizubehalten übers Leben. Und wir haben ja in den 60er, 70er hatten wir diese Friedensbewegung, also die Hippies in Amerika. Und dann hat sich das irgendwie alles umgeschlagen in wie so eine Renaissance der Biedermeierzeit. Und das hat sie nicht gehabt, sondern sie ist ihre eigenen Friedensbewegung und den Glauben am Frieden so treu geblieben über alles, was politisch oder sozioökonomisch passiert ist in der Zeit. Und das finde ich absolut bewundernswert. Also, dass sie da so beibleibt, also trotz der ganzen Schläge, die eigenen persönlichen Schicksalsschläge, aber auch alles, was wir jetzt historisch gesehen in den letzten 50 Jahren hatten, da so am Ball zu bleiben und da nicht den Glauben an die Menschheit zu verlieren, das finde ich, ist absolut inspirierend. Und es ist eigentlich, finde ich, tragisch, diesen schlechten Ruf, den sie irgendwie mit den Beatles und was da passiert ist, mitbekommen hat, wenn man doch eigentlich sehr schön sieht, dass ihre eigene Kunst diese Innovation und dass die Weiterentwicklung von Kunst der Beatles so reflektiert. Also eigentlich ist sie das, was die Beatles für Musik gemacht haben, sehr parallel, könntest du sagen, für die Kunst gewesen und nicht nur für 10 Jahre, wie du eben gesagt hast, dass das nur 10 Jahre waren bei den Beatles, das wusste ich gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht so eine lange Zeit, sondern sie hat das von Anfang bis Ende ihres Lebens gemacht und das finde ich total schade, dass das nicht anerkannt wurde von den Fans damals bis heute hin.
Aber wird es ja, ne? Ich meine, durch diese Ausstellung in Düsseldorf, die war ja vorher in der Tate, ne? Ich würde jetzt
die meisten Leute erkennen sie immer noch als eher so die Spalterin der Gruppe.
Ja.
Das ist ein Stigma, das sie immer noch hat. Und das ist nicht fair, sondern also eigentlich, wie gesagt, er hat sich eine Frau gesucht, die seine Inspiration und ihm, also wie du schon gesagt hast, eigentlich hat sie ihm geholfen, das ja zu kanalisieren, channeln und irgendwie weiterzubilden und weiterzubringen und zu entwickeln.
Was habe ich noch für eine Frage? Was können wir von Yoko lernen?
Das ist eine schöne Frage. Das, was ich gemerkt habe in meiner Lebenszeit bisher, ist, dass es immer, wir haben ja so ganz viele Sachen, die wir uns gegenseitig sagen und auch schon Kindern und Jugendlichen. Und das ist auch was man von ihr lernen kann, ist sowas wie, dass man sich treu bleibt und sich nicht unterkriegen lässt. Aber das sind Sachen, die sind so viel einfacher gesagt als getan und sind eigentlich so essentiell für unser Leben. Und das, was die Yoko Ono gezeigt hat, nämlich, dass sie sich halt eben nicht beirren lässt und ihre Dinge weitermacht und in so einem irgendwie einem wackeligen oder risikobehafteten Feld wie Kunst und dann auch noch in 60ern als asiatische Frau, also das ist ein absoluter Wahnsinn, ehrlich. Und das so durchzuziehen und ihr Leben lang und diese Passion, die dahinter steht, das finde ich, kann man wahrscheinlich, sollte man sich eine Scheibe von abschneiden für sein eigenes Leben.
Ja, und vielleicht auch die Kraft der Kunst. Ne? Du weißt ja, ich mache ja auch jetzt in letzter Zeit, wo ihr alle schon groß seid und ich wieder was mehr Zeit für mich habe, mache ich ja auch wieder mehr Kunst und mehr Musik. Und das gibt mir so viel für mein Leben. Und ich kann mir das, warum sie das so für sich gebraucht hat, das kann ich total gut nachvollziehen.
Ja, das finde ich passt auch gut zu dir. Ich denke, wenn du nicht Lehrerin geworden wärst, dann wärst du wahrscheinlich Künstlerin geworden. Aber dann wäre ich auch leider nicht da. Deswegen bin ich froh, dass du das nicht gemacht hast. Danke,
Doch,
Mama.
Dann hätte ich 8 Kinder bekommen als Künstlerin. Freie Liebe. Mit sehr vielen Vätern. Was bedeutet Friedensarbeit für dich? Und wie könntest du sie in deinem eigenen Leben umsetzen?
Das ist so, das finde ich so deprimierend, dass ich da so wenig Zeit habe für in meinem Leben. Und das ist so aktuell mit dem Ukraine-Krieg. Findest du es nicht deprimierend? Eigentlich müssten wir für alle viel mehr machen, oder?
Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich war ja als junge Frau öfter auf so, was weiß ich, Anti-Atomkraft-Demos oder so. Und dass ich wieder politisch aktiv bin, dass ich auf Demos gehe. Und so, um so ein Zeichen zu setzen, das macht ihr doch auch.
Ja, das machen wir auch.
Aber das haben wir vorher doch alle nicht so gemacht.
Das stimmt, aber wie gesagt, ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich meine, jeden Tag sterben da, sowohl auf der russischen als auch auf der ukrainischen Seite, die Menschen und auch ganz schlimm in anderen Ländern. Natürlich ist ja nicht nur Russland-Ukraine-Krise. Ich meine, in Afghanistan, seit die Taliban da wieder übernommen haben, die Zustände, die haben. Und jeden Tag passieren so viele schlimme Sachen und irgendwie habe ich dann immer das Gefühl, es ist unfair von mir, mein Leben so zu leben, wie ich es lebe, so erfüllt und glücklich, während andere Menschen, die nicht die Chance dafür bekommen, weißt du?
Mm. Und ich finde, was heute auch noch immer relevanter wird, ist halt, also für mich zumindest, eben meine Sorge um die Umwelt und was kann ich tun, eben das ist ja diese Fußabdruck-Debatte, ne?
Ja.
Um meinen Fußabdruck zu verbessern, meinen ökologischen, ne? Also du weißt ja, ich habe ja früher auch gern Fernreisen, ich fliege ja nicht mehr so viel. Und du bist ja auch zum Beispiel schon mit dem Zug aus London hier hingekommen nach Köln, ne, und hast das ausprobiert. Und so, dass man, also ich finde diese Gedanken, das ist ja auch ein Stück weit Friedensarbeit, Frieden für unsere Welt, für die Erde. Ne. Jetzt natürlich hat jetzt nicht viel mit Kriegen zu tun, aber ich finde, da, das ist auch was total an Relevanz zugenommen hat. Und vielleicht irgendwie, dass unser dass wir alle was bewusster leben inzwischen. Also bei mir ist das auf jeden Fall so.
Ich glaube, das ist bei den Millennials und Gen Z auf jeden Fall ein riesengroßes Thema in westlichen Demokratien, dass wir einen wesentlich höheren Anspruch haben als ältere Generationen an uns, wie wir umweltbewusster leben, definitiv, ja.
Und man weiß es auch viel mehr wieder zu schätzen, ne? Du weißt ja auch, wenn wir in den Park gehen oder in die Natur oder so, wie schön wir das dann finden und wie wir uns freuen können, wenn der Himmel blau ist, wenn wir eine Blume riechen, wenn irgendwie Sonnenstrahl durch Blätter in den Wäldern fällt oder so. Das hat auch nochmal zugenommen, finde ich, dieses Bewusstsein für die Schönheit der Natur und der Welt. Ne? Aber man müsste wahrscheinlich viel mehr tun, wenn man sieht, wie sehr Yoko Ono sich für alles eingesetzt hat. Ne? Da kommt man sich so klein dagegen vor, ne?
Genau, ja.
Aber so ist halt jeder an seinem Platz. Und wir machen ja den Podcast und erzählen alle von Yoko Ono. Aha, merkst du was? Ja, dann würde ich sagen, dann beenden wir die Folge Yoko Ono. Ich verspreche auch, die nächste Folge wird nicht so lang. Aber du hast ja... Ich finde das gar nicht so deprimierend. Also ich meine, die hat ganz schlimme Schicksalsschläge gehabt, aber irgendwie ist die doch immer hoffnungsfroh geblieben.
Das
und hat ihr Ding gemacht. Und sie hat doch heute auch, sie hat ihre Kinder, sie hat ihre Tochter wieder, sie liebt ihren Sohn und sie hat auch mit ihrem Stiefsohn eine gute Beziehung und ist Familie eingebildet. Sie hatte total gute Freunde. Also, ja, das doch schon nochmal irgendwie das Beste für sich auch rausgezogen. Und auch die Anerkennung, die sie heute kriegt mit ihren Ausstellungen, das muss für sie doch auch ganz toll sein, dass sie das erleben darf.
Ja, absolut.
Ja, das, ich find die auch total beeindruckend und unglaublich vielschichtig. Ich hätte jetzt noch ein Outro. Das passt zum Intro.
Ja.
Ein Rückzugsort in der Natur. Kalifornische Weiten, sanfte Hügel, endlose Stille. Hier auf ihrer Ranch hat eine sehr berühmte, sehr alte Frau einen Ort gefunden, an den sie sich zurückziehen kann. Ein Ort fernab von der Hektik der Welt, an dem sie zur Ruhe kommt, endlich, und ihre Gedanken ordnet. Diese Ranch ist nicht nur ein Zuhause, sondern Teil ihrer Kunst. Die Natur wird zur Inspiration. Holz, Steine, Pflanzen, alles kann ein Kunstwerk werden. Jeder Moment hat eine Bedeutung. Morgens, wenn der Nebel sich lichtet, beginnt ihr Ritual, Meditation, Gespräche mit Tieren, Achtsamkeit, Reflexion, Erinnerungen an vor langer Zeit gewaltsam aus dem Leben gerissene große Lieben. Die Vergangenheit ist nie weit entfernt. Ihre Kinder, ihre Enkel. Die Verbindung bleibt, auch wenn sie nicht immer nah sind. Ihre Eltern, sie haben ihr trotz allem die Stärke gegeben, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie fühlt sich versöhnt mit ihrer Vergangenheit. Kunst war immer ihre Sprache. Ihre Werke entstehen aus der Stille. Sie glaubt an die Verbindung aller Dinge. Kunst ist ihr roter Faden über das eigene Leben hinaus. Ihre Gedanken, ihre Ideen werden weitergetragen, auch wenn ihre eigene Reise irgendwann, wahrscheinlich in naher Zukunft, enden wird. Ja, dann die nächste Folge, wie gesagt. Aber ich finde auch bei so einer Frau, das kannst du gar nicht so kurz machen. Weißt du? Die hat Mama, ja so viel erlebt. Du weißt gar nicht, du weißt ja gar nicht, was ich alles weggelassen habe.
10 Filme, so 600 Bücher, 3000 Artikel gelesen.
Ja, tatsächlich. Ich hab wirklich viel gelesen und mir angeguckt. Aber auch mit großem Interesse.
Ich bin mal gespannt auf unsere nächste Folge, definitiv. Ich hoffe, die wird genauso spannend wie die aktuelle Folge.
Es ist eine so tolle Frau.
Für unsere Leben.
Laura, es ist eine so tolle Frau. Du wirst so begeistert sein.
Da freue ich mich schon drauf.
Das geht wieder in Richtung Katie jetzt dann so ein bisschen.
Ah ja, okay. Unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, dann, falls es euch gefallen hat, dann teilt fleißig und erzählt anderen von unserem Podcast. Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.
It's true. Spannende Geschichten von außergewöhnlichen Frauen.